Heute soll es eine Predigt geben über die Heimat. Das ist unsere Themenreihe und zwar über die zukünftige, also über das, was nach dem Tod kommt. Und da ist ja die Frage, was kann man darüber denken, wie kann man das sehen? Und da gab es die letzte Woche ein spannendes Interview, wo ein Mensch, dem anscheinend ganz, ganz viele Deutsche irgendwie ein hohes Maß an Respekt entgegenbringen, da hat ein Mensch was Entscheidendes zu gesagt und das Video möchte ich euch kurz vorspielen.
Wollen Sie 100 Jahre alt werden?
Nein, will ich nicht.
Aber verhindern können Sie es auch nicht?
Will ich auch nicht, nein.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, meine Religiosität war nie besonders ausgeprägt. Vertröstungen auf das Jenseits sind in meinen Augen wenig hilfreich bei der Bewältigung existenzieller Herausforderungen. Das heißt, Sie schließen ein Leben nach dem Tod und den Trost, der darin liegen könnte, aus.
Richtig.
Brauchen Sie so einen Trost nicht?
Nee, brauche ich nicht.
Wenn es vorbei ist, ist vorbei?
So ist es. Meine Ehefrau Luke war der Meinung, dass kein, selbst wenn der Mensch verbrannt wird, die Moleküle bleiben die gleichen. Und die Atome bleiben die gleichen. Und eines Tages wird aus ihnen eine Pflanze oder ein Tier, man weiß es nicht. Aber untergehen tut kein Atom. Darin ist ein gewisses Vertrauen in die Zukunft der atomaren Welt.
Ja.
Kann man daraus ableiten, wenn man das so will. Ich würde das nicht sagen, wenn Sie mich nicht gerade danach gefragt hätten.
Haben Sie ihr denn zugestimmt?
Ich habe ihr zugestimmt.
Ja, relativ cooles Interview. Vollkommen ungewohnt von Politikern, dass er so knappe Antworten gibt wie ja, nee. Oder wenn sie sagt, meinen Sie dieses oder jenes? Und er dann einfach nur sagt, ja, das Letztere. Und dementsprechend ist es auch kurz und knapp, was Helmut Schmidt sagt über das Leben nach dem Tod. Und seine Aussage ist ganz klar. Ich brauche keine Jenseitsvertröstung, erstens. Und zweitens, die Jenseitsvertröstung verhindert im Grunde genommen, dass wir die Dinge in diesem Leben, in dieser Zeit anpacken. Weil wir halt schwadronieren von dem, was da noch kommt. Und dann müssen wir im Grunde genommen nicht die Hausaufgaben machen für das, was hier in dieser Welt ist. Nun, so eine Einstellung haben bestimmt viele Leute. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, wenn Helmut Schmidt so eine Einstellung hat. Ich meine, er hat sein Leben gelebt. Ich weiß nicht, 96 ist er jetzt, glaube ich. Ich meine, er hat ein tolles Leben gehabt. Er hat eine gute Pension. Okay, er ist ein bisschen ungünstig aus dem Amt des Bundes, als Bundeskanzler war er nur relativ kurz dran, nicht so wie Helmut Kohl, 16 Jahre, aber trotzdem, er erlebt, dass die Menschen ihm mit sehr viel Respekt begegnen. Dann, was er an einer anderen Stelle auch noch erzählt ist, seine Zeitgenossen sind im Grunde genommen alle tot. All die Leute, mit denen er befreundet war, mit denen er sich gerne ausgetauscht hat, die für ihn Freunde waren, Kumpel, Partner, Lebensgefährten, leben nicht mehr. Er ist der Einzige, der noch übrig ist. Und das Leben wird immer schwieriger. Ich meine, natürlich ist er sicherlich Privatpatient und erstklassig versorgt. Aber trotzdem, in so einem Alter wird das Leben mühselig und schwierig. Allerdings sagt er auch, wenn ich jetzt, finde ich so ein bisschen rüber, wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Aber ich werde jetzt auch nichts irgendwie machen, um dieses Sterben einzuleiten. Ne? Das sagt er ja auch. Dieser Gedanke zu sagen, naja, ich habe mein Leben gelebt und das ist alles okay und wenn ich jetzt abtrete, bin ich niemandem böse drum, ist interessanterweise ein Gedanke, der sich auch wiederholt in der Bibel finden lässt. Und das ist mein erster Gedanke zu dem Thema Heimat, wir suchen das Zukünftige, ist der Gedanke, ein guter Tag zum Sterben. Und ich habe mal ein paar Bibelverse rausgeholt, wo genau so eine ähnliche, oder wo ich finde, wo eine ähnliche Einstellung rüberkommt wie bei Helmut Schmidt. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und er wurde zu seinen Vätern versammelt. Er hat sein Leben gelebt, er hat es tatsächlich geschafft, die Dinge, die ein Mann nach seiner Kultur erledigen muss, zu erledigen. Er hat seinen Stamm durch die Schwierigkeiten gebracht und er hat einen Erben gezeugt. Also von daher ist in seinem Leben eigentlich alles paletti gelaufen, trotz sicherer auch einiger Fehlschläge. Und ähnlich heißt es auch von Isaak. Isaak verstieht und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Das heißt, auch Isaak starb in einem Alter, wo er sagte, jetzt ist gut, es reicht, ich habe mein Leben gelebt. Und es gibt sogar einen geordneten Übergang. Seine beiden Söhne, die ja eigentlich relativ schwierig miteinander sind, Esau und Jakob, sorgen gemeinsam für die Beerdigung, was ja auch ein Zeichen davon ist, dass diese Familie zumindest einigermaßen funktioniert. Das heißt, Isaak hat die ganze Sache gut rübergebracht zur nächsten Generation. Eine andere Figur, von der das auch gesagt wird, hat ein relativ kompliziertes, schwieriges Leben, Hiob. Der Mensch, nach dem die Hiobsbotschaft genannt ist, der katastrophale Dinge in seinem Leben erlebt hat, die größten Schocks, die man so kriegen kann, nicht nur ein Sohn verunglückt, nicht nur eine Tochter verunglückt, sondern es wird gleich die ganze Familie ausgelöscht und seine persönliche Gesundheit, sein persönliches Leben wird in dieser Erzählung ruiniert, aber letzten Endes heißt es auch von Hiob, er starb alt und lebenssatt, weil nach dieser Zeit der Katastrophen für ihn eine neue Lebenszeit anfängt, wo er im Grunde genommen mit Gottes Hilfe alles wieder aufbauen kann. Und das heißt, all das, was er im Laufe dieser Katastrophen verloren hat, kann er wieder dazugewinnen. Und deswegen heißt es auch, Hiob starb alt und lebenssatt. Von daher glaube ich, dass der Gedanke des endgültigen Todes für viele Menschen ohne Probleme funktioniert. Ich meine, wenn ich mein Leben gelebt habe, wenn ich all die Dinge oder die viele Dinge von dem, die mir wichtig waren, auf dem Herzen lagen, erleben konnte, wenn ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich noch unbedingt machen sollte, erledigen sollte, erleben sollte, wenn es keine Dinge gibt, von denen ich das Gefühl habe, ohne diese Dinge zu tun, kann ich diese Welt nicht verlassen, dann ist es doch voll okay, abzutreten. Lieber jetzt als noch großartig leiden und herumvegetieren. Und dieser Gedanke der Endgültigkeit des Lebens, dass nach dem Leben alles aus ist, gab es nicht nur an der einen oder anderen Stelle im Alten Testament, sondern das gab es auch noch zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu gab es unter den religiösen Juden Diskussionen darüber, ist mit dem Tod alles aus oder nicht. Es gab eine große Gruppe von Menschen, die sagten, nein, mit dem Tod ist alles aus, Ende, finito. Ich meine, ganz klar, guck mal hin, wenn du so ein Grab öffnest nach 100 Jahren, was siehst du da? Staub. Da ist nix. Und wenn du irgendwo hinguckst, wo du einen Hund verbuddelt hast, dann, was siehst du da? Auch nur Staub und Knochen. Es ist egal, ob du Mensch bist, ob du Hund bist, ob du Löwe bist, was immer du bist, am Ende wirst du Staub. Von Staub bist du genommen und zu Staub sollst du wieder werden. Aber es gab auch eine Gruppe von Menschen, die zur Zeit Jesu schon der Meinung waren, es gibt so etwas wie ein Leben nach dem Tod. Die Frage ist, warum haben die Christen sich eindeutig dazu entschieden, nicht die Position zu vertreten, mit dem Tod ist alles aus, sondern die Position vertreten, es gibt mehr als das Leben in dieser Welt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das ist mein zweiter Punkt, mein zweiter Gedanke, Jesus, der erste neue Mensch. Der entscheidende Einschnitt für die ersten Christen war die Auferstehung Jesu. Denn in der Auferstehung Jesu wurde ja deutlich, dass der Tod an dieser Stelle gesprengt wird. Und es ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass wir davon reden, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ein komisches Wort, was wir sonst nicht benutzen. Und das ist auch richtig so, dass wir das sonst nicht benutzen, weil es nämlich ein einmaliger Vorgang ist. Das andere ist eine Wiederbelebung. Was Sanitäter im Notarztwagen machen, ist keine Auferstehung, das ist Wiederbelebung. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Jesus ist nicht wiederbelebt worden. Er ist nicht in der Kühle des Grabes wieder zu sich gekommen und Lukas, der Arzt, der so ein paar Geheimrezepte hatte, hat ihn da einigermaßen wieder fit gemacht. Und dann hat Jesus beschlossen, Mensch, das ist zu gefährlich hier in Palästina, ich gehe ab nach Indien und werde Guru, wie es gewisse Theorien besagen. Und da gibt es auch Hinweise drauf, aber die hat der Vatikan verschlossen. Ihr wisst, so Sachen verschließt der Vatikan immer, zum Glück. Sondern es geht um eine ganz andere Dimension. Jesus ist nicht wiederbelebt worden, so wie Lazarus, der wiederbelebt worden ist, aber auch wieder gestorben ist. Jesus ist auferstanden. Das heißt, seine Existenz hat sich grundlegend geändert. Oder wenn wir davon ausgehen, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist, hat seine Existenz sozusagen wieder hinein in die göttliche Existenz gefunden. Vom Menschsein zurück in die göttliche Existenz. Und Paulus beschreibt das so, dass er sagt, als Christen ist unser Leben ganz eng verknüpft mit dem Leben Jesu. Und deswegen, weil unser Leben durch das Handeln Jesu mit ihm ganz eng verbunden worden ist, haben wir sozusagen Teil an der Lebensgeschichte Jesu. Und das erklärt er im Römerbrief im 6. Kapitel. Da sagt er zu den Römern, ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich, also symbolisch quasi, in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genau so sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Das ist also nach Paulus der Grund der Hoffnung. Dass wir als Christen so eng mit Jesus verknüpft sind, dass wir in der Taufe symbolisch mit ihm gestorben sind und dass wir deswegen nicht nur teilhaben an seinem Tod, sondern auch teilhaben an seiner Auferstehung. Das ist der Grund. Jetzt kommt mein dritter Gedanke. Und der handelt von Gericht, Himmel, Hölle und einige kommen nicht rein. Ja, das ist so. Tja, jetzt ist es raus, jetzt habe ich es gesagt. Was soll ich eigentlich zu diesem Punkt noch sagen? Gericht, Himmel, Hölle, einige kommen nicht rein. Das ist eine ziemlich fummelige Aussage. Einige eher konservativ evangelikal hier unter uns werden jetzt sagen, ja, endlich wird das mal hier in 3:3 gepredigt, dass es die Hölle gibt. Wir müssten da viel genauer drauf gucken. Andere werden sagen, und ich hatte gedacht, in 3:3, da wären die Leute doch offen. Jetzt fangen die auch damit an, irgendwie Leute in die Hölle zu stopfen. Und mit der ewigen Verdammnis herumzudrohen. Ich eiere bei diesem Punkt echt, weil mein Herz ist irgendwie, ich bin ja immer so ein Kompromissmensch. Und Himmel und Hölle klingt nicht nach Kompromiss. Also wenn es da so eine gute Grauzone gäbe, wo es echt ganz okay ist, nicht so super wie im Himmel, aber auch nicht so mies wie in der Hölle, und da würden alle reinkommen, fände ich voll okay. Das fände ich voll okay. Ich fände gut, wenn Jesus sowas noch eingerichtet hätte, aber egal. Jesus denkt ja vielleicht dual, keine Ahnung. Ich möchte euch einfach nur mal folgendes Bild euch anbieten. Ihr seid heute im Gottesdienst und ihr habt ein bisschen mehr gekocht und habt überlegt, ihr wollt ein paar Leute einladen zum Mittagessen heute bei euch zu Hause. Wäre es nicht eine ganz natürliche Überlegung von euch, dass ihr sagt, also wenn wir Leute zu uns nach Hause einladen und wir mit denen gemeinsam Mittag essen wollen, dann wollen wir uns eigentlich auch aussuchen, mit dem wir das machen. Wäre das nicht ein ganz natürlicher Gedanke für euch? Findet ihr es nicht komisch, wenn dann einer, der das mitkriegt, sich einmischt und sagt, ja, hey, Moment, irgendwie, ihr könnt euch das nicht selber aussuchen, weil ich habe jetzt davon gehört, ich will auch kommen. Oder wäre es nicht noch skurriler, wenn jetzt euer Pfarrer auf euch zukäme und sagt, pass auf, den hier nehmt bitte auch noch dazu. Und derjenige, der den hier nimmt, auch noch dazu, sagt, nein, ich will aber nicht dahin, ich finde die doof, ich habe keinen Bock auf die. Und dann sage ich, nein, aber du gehst jetzt zu denen und ihr nehmt den jetzt mit. Würdet ihr nicht ganz natürlicherweise sagen, was ist denn das für eine skurrile Situation? Das passt doch nun gar nicht. Zu uns nach Hause, bei uns zu Hause, wollen wir doch die Menschen haben, mit denen wir uns verstehen, die auch zu uns kommen möchten und die gerne bei uns sind. Und wir wollen doch niemanden zwingen, zu uns zu kommen, der absolut keinen Bock hat, zu uns zu kommen. Okay, die Hoffnung der Ewigkeit bedeutet, Gott nimmt uns sterbliche Menschen hinein in seine Gegenwart, in die Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet nicht, boah, das dauert ewig lang, also wie beim Arzt, wenn du Kassenpatient bist und nur kurz mal was untersuchen willst, 3 Stunden warten, 5 Minuten, 3 Minuten drankommen, sondern Ewigkeit bedeutet in der zeitlosen, raumlosen Gegenwart Gottes. Und da lädt Gott uns Menschen ein. Hat Gott nicht genauso das Recht wie wir, diejenigen Menschen mit zu sich nach Hause zu nehmen, die gerne bei ihm zu Hause sein möchten? Und haben die Menschen, die sagen, nee, da will ich ja nun jetzt echt nicht hin, nicht das Recht, da nicht hinzugehen? Und hat Gott nicht das Recht, in seinem eigenen Zuhause, in seiner eigenen Ewigkeit zu sagen, diese Leute, die gerne bei mir sein wollen, mit denen ich mich gut verstehe, wo ich das Gefühl habe, die passen hier rein, die fühlen sich hier wohl, dass Gott die einlädt und dass Gott bei anderen sagt, nee, die passen gar nicht rein, die wollen auch gar nicht rein. Also was ich auf alle Fälle sagen möchte, ist, wenn wir Gott als Gott sehen, als der eigene Rechte hat und eine eigene Individualität hat und über sein eigenes Leben oder Existenz oder wie man das nennen will, entscheiden kann, dann müssen wir Gott doch genauso wie uns zubilligen, dass er darüber bestimmt, wer bei ihm zu Hause vorbeikommt und wer nicht. Oder? Wäre für mich eine plausible Erklärung, warum es vielleicht nach dem Leben, im Leben nach dem Tod, in der Gegenwart Gottes Unterschiede gibt. Dass es Leute gibt, die sagen, da gehe ich nicht hin oder da gehe ich hin. Wo natürlich der Haken hängt und was manche Leute sehr fummelig macht, und was ich total nachvollziehen kann und was ich auch sehr unangenehm finde, ist, dass wir Christen manchmal dazu neigen, selber schon mal vorzujustieren, damit Gott nicht so viel Arbeit hat, wen wir einschätzen, dass er zu Gott kommt und wer nicht. Ja. Ich überlege schon mal. Und manchmal stellen wir gewisse Regeln auf, wie das so ist. Und dann begegnen wir manchmal Menschen auch so und sagen einfach die Wahrheit Gottes heraus und sagen, weißt du, hast du dir schon mal überlegt, wo du morgen sein würdest, wenn du heute stirbst? Falls du dir noch nicht Gedanken darüber gemacht hast, ich weiß es schon. Du wirst brennen. Ja. Ja, ich meine, sucht mal ein bisschen im Internet, ihr werdet Massen von Predigten finden, die mehr oder weniger so in diese Richtung laufen. Das Spannende ist, dass Jesus selber gesagt hat, es wird eine ganze Menge Leute geben, die nicht im Himmel auftauchen werden und die werden dann vor dem Himmel reklamieren bei Petrus und werden sagen, irgendwie hier, wir haben doch Wunder gemacht in deinem Namen, wir sind in Gottesdienst gegangen in deinem Namen, wir haben Gottesdienste gehalten in deinem Namen, wie kann das sein? Das muss so eine Fehlbuchung sein. Und Jesus sagt, nein, ich kenne euch nicht. Also, Gott kann entscheiden, wer bei ihm zu Hause eingeladen ist und wer nicht. Nicht wir Menschen. Und in dem Moment, wo wir im Kopf irgendwie sondieren, wer und wer nicht oder so, in dem Moment maßen wir uns an, etwas zu tun, was Gott tun will. Und das ist vollkommen unangemessen. Von daher, Gott hat meiner Meinung nach das Recht, diejenigen zu sich einzuladen, mit denen er gern zusammen ist. Und die auszuladen, mit denen er nicht gern zusammen ist. Und nichts anderes denke ich, ist auch angemessen, wenn wir an den freien Willen glauben, dass Gott uns den freien Willen gegeben hat. Die Menschen, die möchten, bei Gott sein möchten und das ernst nehmen, seine Einladung. Und die Leute, die sagen, nee, ich will das nicht oder so, dann ist das auch okay. Okay. Gericht, Himmel, Hölle und einige kommen nicht rein. Meine Gedanken dazu. Jetzt mein allerletzter Gedanke, und das ist der vierte Gedanke, deswegen müssen wir auch fertig werden damit. Nicht Trost, sondern Herausforderung. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass Gott uns einlädt zu seiner Ewigkeit hinein, in seine Ewigkeit hinein, dann ist das meiner Meinung nach nicht nur automatisch ein Trost, sondern es ist auch eine Herausforderung. Denn dann stellt sich automatisch nämlich die Frage, wenn es so ist, dass der entscheidende Ereignispunkt meines Lebens ist, dass ich in die Ewigkeit Gottes komme oder nicht, oder das eigentlich meine Zukunft ist, die Ewigkeit Gottes, dann stellt sich doch die Frage, was in meinem Leben tue ich alles, was angesichts der Ewigkeit Gottes vollkommen dämlich ist, absolut nicht da hineinpasst. Und was in meinem Leben sollte ich eigentlich tun, angesichts dessen, dass meine Zukunft die Ewigkeit Gottes ist? Und das ist meiner Meinung nach nicht nur einfach ein billiger Trost, sondern das ist meiner Meinung nach, kann das auch eine Herausforderung sein. Wenn ich mir überlege, was bedeutet meine Zukunft, wie weit gucke ich nach vorne und wie ernsthaft sehe ich das, dass die Ewigkeit Gottes meine Zukunft ist? Was macht dann eigentlich keinen Sinn? Und ich mache es immer wieder, weil ich hier in meinem irdischen, zeitlichen rumkreuse, aber eigentlich ist es vollkommen daneben. Und welche Dinge würden eigentlich viel mehr Sinn machen zu tun? Aber es fällt mir schwer, sie zu tun, weil ich zu sehr auf meinen irdischen Kram gucke und von diesem Krempel gefangen bin und zu wenig gucke darauf, was die Ewigkeit für mich bedeutet. Und in dieser Hinsicht ist meiner Meinung nach das Reden von einer zukünftigen Heimat bei Gott nicht ein billiger Trost für die, die zu schwach sind, zuzugeben, dass sie irgendwann auch ins Gras beißen, sondern dann ist es eine Herausforderung für uns alle, uns danach auszustrecken, die richtigen Dinge zu tun und die falschen Dinge sein zu lassen. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einfach eine Minute Stille machen. Und wenn ihr Lust habt, dann sprecht einfach so einen kurzen Satz, ein kurzes Gebet, in dem ihr einfach sagt, Gott, angesichts der Ewigkeit und der Endlichkeit meines Lebens, was macht in meinem Leben keinen Sinn? Kannst du mir da was sagen? Vielleicht kommt euch der Gedanke, ihr habt die Spülmaschine nicht ausgemacht. Aber vielleicht kommt euch auch ein relevanter Gedanke, den ihr prüfen solltet. Aber guckt nicht nur auf das Negative, sondern stellt nach einer Minute auch die Frage, Gott, und wenn mein Leben endlich ist und meine Zukunft die Ewigkeit sein soll, was sollte ich tun in meinem Leben? Und vielleicht denkt ihr dann nächste Mal die Spülmaschine ausmachen. Aber vielleicht kommt euch auch ein wichtiger Gedanke. Und falls ihr denkt, ach nee, das ist mir alles zu blöd, dann genießt einfach 2 Minuten Stille.